Herzlich willkommen zu Tafel Talk, der Podcast, Episode 13. Mein Name ist Nina Haberkorn, ich arbeite für die hessischen Waldorfschulen und für den Podcast besuche ich die einzelnen Schulen in Hessen. Ich spreche dort mit Lehrkräften über die Waldorfpädagogik, also was macht sie aus, wie entwickelt sie sich, wo muss sie sich auch weiterentwickeln, Stichwort Lehrerinnenmangel, Stichwort Generationenwechsel, Stichwort Medien, digitale Erlebniswelt. Was brauchen die SchülerInnen heute? Da gibt es beispielsweise die Handlungspädagogik an der Freien Waldorfschule Laubenhöhe als Ergänzung zur Waldorfpädagogik. Oder es gibt den Schulcoach an der Rudolf-Steiner-Schule Dietzenbach als Ergänzung zur Schulsozialarbeit. Und wir stellen natürlich auch Fachbereiche vor. Manche Fächer gibt es ja nur an Waldorfschulen, wie zum Beispiel Eurythmie, Handarbeit, Gartenbau. Heute widmen wir uns dem Thema Förderunterricht. Warum? Es gibt deutschlandweit immer mehr Kinder und Jugendliche, die Schwierigkeiten beim Schrifterwerb haben. Die STEP-Studie 2022 befasst sich zum Beispiel damit, fast ein Drittel der Lehrkräfte im Primarbereich, also 1. bis 4. Klasse, und sogar gut die Hälfte der Lehrkräfte im Sekundarbereich sind mit den Leistungen ihrer SchülerInnen beim Handschreiben unzufrieden. Nicht mal die Hälfte aller SchülerInnen in weiterführenden Schulen kann länger als eine halbe Stunde ohne Verkrampfung oder Ermüdung schreiben. Laut dieser Studie etwa 7 von 10 Lehrkräften beklagen fehlende Schreibstruktur und auch unleserliches und zu langsames Schreiben. In diesem Zusammenhang gibt es ja auch die Diskussion um die Abschaffung der Schreibschrift. Der Förderbereich an einer Waldorfschule ist also sehr gefragt und gefordert. Wie genau wird da gearbeitet? Wie genau wird da mit dieser Problematik umgegangen? Wie geht man mit Diagnosen um? Was bedeutet Förderbedarf? Welche Gruppen muss man differenzieren? Darüber sprechen wir in Teil 1 dieser Episode. Ich freue mich, hier an der Freien Waldorfschule Wetterau zu sein, in Bad Nauheim. Bei mir ist Henning Münstermann. Hallo, lieber Henning.
Hallo, liebe Nina.
Als wir uns kennengelernt haben, das ist jetzt so ein gutes Jahr her, hast du dich vorgestellt mit: Ich habe die wunderbare Aufgabe, Förderlehrer zu sein. Das ist mir in Erinnerung. Warum ist das eine wunderbare Aufgabe?
Ja, das ist deswegen eine so wunderbare Aufgabe, weil man tatsächlich die Chance hat, innerhalb des Schulhauses überall sein zu dürfen. Denn überall gibt es Themenfelder, überall gibt es vor allen Dingen Kinder, Schülerinnen und Schüler, die meine Aufmerksamkeit brauchen. Und insofern muss ich und darf ich, deswegen sage ich immer gerne, darf ich, mit allen KollegInnen hier vernetzt zu sein, ins Gespräch zu kommen, in Beratungssituationen zu sein, auch im Coaching-Bereich dabei zu sein.
Vielleicht klären wir auch erstmal so Begrifflichkeiten in dem Zusammenhang Förderbereich, Förderunterricht, Förderbedarf. Was bedeutet das jetzt, wenn Eltern gesagt bekommen von der Klassenlehrerin oder direkt vom Förderlehrer, da können wir gleich auch nochmal drauf kommen, wer das jetzt macht, wie da die Reihenfolge ist. Ihr Kind hat Förderbedarf, wir schlagen vor, dass es in den Förderunterricht geht. Also was genau heißt da Förderbedarf?
Ja, das ist eine ganz essentielle Frage, denn tatsächlich fällt es uns immer wieder schwer, diese Begrifflichkeiten an der richtigen Stelle richtig anzuwenden, tatsächlich. Es ist nämlich so, dass der Begriff Förderbedarf eigentlich erstmal dem Bereich gehört, wo wir eine Lernbehinderung feststellen, ja, wo tatsächlich eine kognitive Schwäche, eine Lernbehinderung, eine vielleicht sogar geistige Behinderung vorliegt. Ja, und dieser Begriff wird dann verwendet, wenn eben da ein Kind Gefahr läuft, eben weit von dem Klassendurchschnitt kognitiv mitarbeiten zu können. Und man dann anstrebt, eine sogenannte förderdiagnostische Stellungnahme zu beantragen. Das müssen wir auch als an den Waldorfschulen über die sogenannten Beratungs- und Förderzentren tun. Und zwar mit dem kleinen R davor, RBFZ abgekürzt, wo dann eben über einen diagnostischen Weg, eine sogenannte förderdiagnostische Stellungnahme, festgestellt wird, ob eine Lernbehinderung vorliegt, aus der dann, wenn es so ist, ein Förderschwerpunkt resultieren kann. So, und da gibt es die unterschiedlichen Einstufungen, wie zum Beispiel einfach den Förderschwerpunkt Lernen oder den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, abgekürzt GE. Und dann gibt es eben auch noch andere. So, und dafür steht erstmal dieser Begriff. Wenn wir also hier im schulischen Kontext immer über den Förderbereich sprechen, da reden wir nämlich eigentlich über was anderes. Uns ist es aber noch nicht gelungen, einen anderen Begriff zu finden, sondern das ist jetzt eben allgemein als den Förderbereich dargestellt. Und da, wo es nämlich hier zu 95% bei uns an der Schule geht, sind nämlich die sogenannten Teilleistungsschwächen. Das ist auf der einen Seite die Schwäche. Das ist
natürlich ein sperriger Begriff.
Ein sperriger Begriff, der aber eigentlich ganz simpel ist, nämlich dort, wo eben der Schüler, die Schülerin Schwierigkeiten hat in der Verschriftlichung oder den Umgang mit den Zahlen. So, und das eine nannte man früher die Legasthenie, beziehungsweise heute die Lese-Rechtschreibeschwäche, LRS, oder eben die Dyskalkulie im Bereich der Mathematik. Mhm. So. Und diese beiden grundsätzlichen Themen, einmal Förderschwerpunkt im Sinne eines festgestellten Förderschwerpunkts und eben einer Teilleistungsschwäche, das muss man eben immer wieder gut auseinander dividieren, dass man das nicht vermuddelt.
Mhm. Gut, dass wir das jetzt am Anfang geklärt haben. Wir würden aber jetzt trotzdem über Fördern reden, ja, im weitesten Sinne. Und wir differenzieren aber zwischen den Diagnosen, sage ich jetzt mal. Da kommen wir dann später zu. Und ich würde jetzt erstmal, weil du ja auch gesagt hast, prozentual, also 95% kümmert ihr euch um die Kinder, die eben in Mathe oder Deutsch Nachholbedarf haben.
Mhm. Jedes Kultusministerium, jedes Schulamt, jeder Therapeut weiß, dass die Kinder immer häufiger eben als Schwäche zeigen in diesem Schrifterwerb, ja, in der Verschriftlichung von dem, was sie dann durch die Kulturtechniken lernen. So, das ist ein gegebener Fakt. Jetzt könnten wir uns lange darüber unterhalten, was sind die Faktoren für diese steigenden Schwächen. Ich glaube, das würde hier jetzt den Rahmen sprengen, sondern lass uns das mal einfach als Fakt so nehmen. Mhm. Und da ist es, wo wir auch jetzt immer wieder bei den Schulträgern unserer Waldorfbewegung immer wieder gucken müssen, wie können wir dem begegnen? So, und es ist eine immer größer werdende Frage, dass diese eine Fachkraft, nämlich die Klassenlehrerpersönlichkeit, die dann da konfrontiert ist mit 30 Kindern, wie kann diese Fachkraft es überhaupt schaffen, den Kindern genügend Lernraum und Übraum zu geben?
Ja, und so unterschiedlich und individuell, wie jedes Kind da ist.
Genau, so ist es. Und deswegen sind wir alle bemüht, in der ganzen Bewegung, da neue Wege zu gehen. Auch diese, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, diese heilige Kuh des Hauptunterrichtes mit der klaren Struktur zu hinterfragen und neue Wege oder neue Strukturen oder auch Inhalte anzubieten, dass die Kinder wirklich in ein regelmäßiges Übmoment hineinkommen, dass man ihnen die Möglichkeit gibt zu sagen, so, jeden Tag kann ich an meiner Kompetenz der Verschriftlichung ein wenig üben. Ja, das haben wir im Waldorf-Kontext nie so wirklich als eine Priorität gesehen, weil, ja, wir wissen, über viele Jahrzehnte, ja, 100 Jahre Waldorf, haben wir ja auch Erfahrungen machen können, dass über das Thema der Nachahmung, das Thema des langsamen Heranführens an die Verschriftlichung, die Kinder eben schon ihren Lernweg gehen. Und wir merken jetzt einfach seit 10, 15 Jahren, dass das in der Form nicht mehr geht, dass die Kinder für ihre gute Entwicklung in diesen Kulturtechniken einfach mehr Zeit brauchen.
Mhm. Dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, bevor wir eben weiter ins Detail gehen, von wie vielen Kindern wir reden. Also in einer Klasse von 30, sagen wir mal im Durchschnitt, wie viele haben da diesen Nachholbedarf, in dem Sinne Förderbedarf?
Ja, Nachholbedarf ist auch wieder ein schwieriger Begriff. Aber gut, dass du ihn mal so anbringst. Es ist irreführend, Nachhol. Das würde bedeuten, ich brauche einfach ein bisschen mehr Zeit, es nachzuholen und dann komme ich an den Stand. Ja. Wir erleben aber, dass es diesen Kindern zum Teil überhaupt nicht zur Verfügung steht, diese Schrifterwerb zu erlangen. Da ist nicht die Rede von Nachholen, sondern von Werkzeugen an die Hand geben, wie sie mit dieser Teilleistungsschwäche umgehen können, bis in ihr Erwachsenenleben hinein.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Da, wo eine manifestierte LRS, die auch da diagnostiziert werden können, und das tun wir ja auch über die innerschulische Diagnostik, stehen wir zum Teil an genau dieser Herausforderung, dass wir ganz klar sagen können, da wird es kein Nachholen oder ein Erwerb geben, sondern wir müssen Alternativen zur Verfügung stellen.
Mhm.
So, und jetzt auf deine Frage, wie sieht das in so einer typischen Klasse aus, so können wir mittlerweile relativ deutlich sagen, das nehmen wir jetzt mal so einen Jahrgang, vierte, fünfte Klasse zum Beispiel, ja, und wir haben hier eine 26 SchülerInnen in dieser Klasse. Da gehen wir von 6 bis 8 Kindern aus, die haben auf ganz gewöhnliche Art und Weise diesen Schrifterwerb für sich entwickeln können. Die sind da kompetent, die beherrschen die Rechtschreibung, die sogenannte Orthographie, und da läuft's. Mhm. Brauchen keine weitere Unterstützung.
Bei 6 bis 8?
Bei 6 bis 8 mhm. Kindern pro Klasse. Mhm. Dann haben wir immer so zwischen 12 bis 15 bis 16, ja, so ungefähr, also wir reden nicht von einem ganz so einem Drittel, sondern es ist schon ein bisschen mehr, von ja, 15, 16 Kindern, die mittlerweile etwas mehr Unterstützung brauchen, mhm. die, wie ich eben sagte, diese extra Übmomente brauchen, um da das wirklich zu festigen in ihrer Kompetenz.
Aber entschuldige, dass ich dich unterbreche, das wirkt jetzt auf mich doch wieder so üben, also nachholen, wenn du es ein bisschen mehr machst als die anderen, dann holst du das nach und bist dann auf dem gleichen Level.
An der Stelle kannst du von nachholen sprechen, weil mhm. jetzt kommen wir nämlich zu dieser dritten Gruppe, wo mhm. das tatsächlich nicht mehr greift. Okay. Dann mhm. haben wir in jeder Klasse dann nochmal wieder so zwischen 3 und 5 Kindern, bei dem sich mittlerweile wirklich, dann kann man gerade so um das Jahrgang 4, 5, 6, kann man wirklich davon sprechen, da manifestiert sich diese sogenannte LRS. Mhm. Mhm. Und da sprechen wir nicht mehr von Nachholen, mhm. sondern mhm. die brauchen wirklich sukzessiven mhm. Förderunterricht und so. Und da kommen wir eben an mhm. mein Kerngeschäft hier an der Schule. Diese Kinder benötigen auch parallel zum Unterricht Übeinheiten, therapeutische Übeinheiten, um an die Schriftsprache herangeführt zu werden.
Mhm. Ja, das soll jetzt dann interessant, das können wir dann wirklich so ein bisschen differenziert behandeln auch. Aber wenn du jetzt sagst, okay, 5., 6. Klasse, jetzt so Diagnosen wie LRS, wie ist da die Reihenfolge? In der Regel kommen da auch Eltern auf euch zu und sagen, hier gibt es eine Diagnose, bitte kümmert euch mal. Oder ist das so, dass ihr sagt, uns ist da was aufgefallen, bitte geht mal zu einem Arzt, der das diagnostiziert?
Wir haben hier an der Schule in den letzten Jahren ein jährliches Diagnostikwerkzeug eingeführt. Mit anderen Worten, alle Kinder gehen einmal im Jahr durch eine kleine innerschulische Diagnostik. Diese führen wir durch mit dieser sogenannten Hamburger Schreibprobe, abgekürzt HSP.
In welcher Klasse gehen die da durch?
Ab 3. Klasse.
Und dann jährlich?
Jährlich bis hoch bis 10.
Ah, okay. Mhm.
So, und alle Schülerinnen und Schüler können einmal im Jahr, und so versuchen wir das auch in den Klassen, wenn wir das mit dem ganzen Klassenverbund machen, versuchen wir das auch immer so einzuführen, dass wir sagen, so, ihr dürft jetzt noch mal prüfen für euch, ja, wo steht ihr mit der mhm. Rechtschreibung. So, und das ist für uns ein wunderbares Werkzeug, einfach mal wirklich zu gucken, wo steht die Klasse. Daher kann ich auch von diesen Zahlen wie ja. eben überhaupt sprechen, ja. weil wir tatsächlich ein fundiertes Diagnostikwerkzeug dort mhm. haben mhm. zu dem Thema LRS. Ja, nicht mehr und nicht weniger. So, und das werten wir aus. Das kann man mittlerweile auch sehr niederschwellig digital machen. Mhm. Dann bekommt man eine entsprechende Zusammenfassung aus den Ergebnissen. Und so, und jetzt gibt es diese zwei Wege. Wenn wir feststellen, dass bei einem bestimmten Schüler oder einer Schülerin jetzt da wirklich eine Schwäche sich darstellt, dann gehen wir auf die Eltern zu und sagen, so, hier übrigens, da gibt es einen Bedarf. Liebe Eltern, seid ihr einverstanden, dass wir hier einen Förderunterricht installieren? Es gibt aber auch, genau wie du gefragt hast, den Weg, dass die Eltern proaktiv zu Hause feststellen, hoppla, das ist ja immer noch Kauderwelsch, was da mein Sohn, oder meistens sind es die Söhne, mein Sohn da schreibt. Wir haben da übrigens mal eine Lerntherapeutin oder über den Kinderarzt, den Hausarzt, haben wir uns eine Überweisung geben lassen zu einem Kinder- oder Jugendpsychologen und haben da eine vollumfängliche Testung durchführen lassen.
Mhm. So. Da gibt es ja teilweise Ärzte, die nehmen ja gar keine neuen Patienten mehr auf. Oder man
stimmt,
muss ein Jahr warten.
Ja, das ist in der Regel so, dass man zwischen 6 und 8 Monate wartet, bis man einen solchen Termin bekommt. So, und dann bieten diese Instanzen dann eine vollumfängliche Diagnostik an, worin meistens auch die Hamburger Schreibprobe ein Modul ist. Ja, aber die gehen eben weiter und machen auch Intelligenztestungen und so weiter und so fort. Als Beiwerk kann man sogar dieses Thema der Aufmerksamkeitsdefizite überprüfen lassen, sprich ADS mit oder ohne H. Also das kann man in dem Folge machen. Und dann, wenn die Eltern dann ein solches Gutachten oder manchmal ist es auch nur ein Arztbrief in den Händen halten, können sie natürlich auch auf uns zukommen und tun das in der Regel auch und sagen, hier, da muss übrigens noch ein anderer Fokus gesetzt werden.
Mhm. Und diese Diagnostik, was du gerade gesagt hast, wie stemmt ihr das in der Schule? Ihr seid ja zu zweit hier, oder? Als
ja.
Förderlehrer. Aber da sind noch andere im Kollegium dran beteiligt. Oder stemmt ihr das zu zweit?
Wir stemmen das erstmal zu zweit, machen da die ganze Logistik und machen die Termine mit den KlassenlehrerInnen, weil wir machen es meistens zu Beginn des Hauptunterrichtes, sodass einfach auch die Kinder da noch frisch sind in den Gänsefüßchen und sich dann möglichst gut konzentrieren können auf das Ganze. Und die Auswertungen, das ist immer ein bisschen so auch eine strategische Fragestellung. Sehr gerne wollen meine Kollegin und ich, dass die KlassenlehrerInnen möglichst involviert sind in der Auswertung, damit sie eben auch ein ganz dezidiertes Bild bekommen von den Fähigkeiten dort. Aber häufig ist es eben so, dass wir das auch auswerten.
Aus Kapazitätsgründen wahrscheinlich.
Ja, genau. Und dann den entsprechenden KollegInnen das dann auch zur Verfügung stellen. Dann gehen auch diese Ergebnisse in die sogenannte Klassenkonferenz, die ja an der Schule das Mandat hat, über jegliche Förderung eben zu diskutieren und zu beschließen. Die Klassenkonferenz ist die justiziable Plattform für jegliche Form der pädagogischen Maßnahmen. Ja, und das ist auch etwas, was wir in den letzten Jahren lernen mussten. Das will ich ernst zu nehmen. Das ist tief verankert in dem hessischen Schulgesetz. Dass wirklich die Klassenkonferenz wirklich da und nicht die Schulleitung oder der einzelne Kollege, sondern eben der Verbund der KollegInnen, die über die Fördermaßnahmen und diskutieren und verabschieden und dann auch wirklich formell umsetzen durch auf der einen Seite den Förderplan, den auch wirklich dann von jedem Kollegen dann ernst zu nehmen ist und auch den möglichen Nachteilsausgleichen nach § 7 des Hessischen Schulgesetzes eben auch umsetzen.
Mhm. Ja? Und Klassenkonferenz bedeutet alle Lehrer, die diese Klasse unterrichten.
Richtig, ganz genau.
Und jetzt nochmal zu den Diagnosen, weil das ist ja auch im Waldorf-Kontext öfter mal kritisiert, dass man da eigentlich, oder was heißt kritisiert, aber es wird so vermittelt oft, dass man da mit Diagnosen sehr vorsichtig ist, vielleicht auch sehr spät Diagnosen stellt. Man will ja auch eigentlich ungern in Schubladen Kinder stecken. Wie genau, also wie es ist ja ein sensibles Thema, auch mit den Eltern. Vielleicht kannst du da berichten, wie ihr damit umgeht. Also ohne zu früh eine Diagnose zu stellen, die vielleicht auch gar nicht förderlich dann ist im Umgang mit dem Kind und für das Kind, aber auch nicht den Zeitpunkt verpassen und dann zu spät zu handeln. Das ist ja wahrscheinlich ein schmaler Grat.
Das ist ein sehr schmaler Grat und das ist auch eine sehr zentrale Frage, ganz genau. Denn auf der einen Seite haben wir dieses wunderbare Werkzeug des Waldorf-Curriculums, der nun wirklich sehr eng an genau diesen Meilensteinen der kindlichen Entwicklung sich andockt und die Entwicklung des Kindes ja auf wunderbare Art und Weise eben begleitet. So, und das ist genau das Problem an der Stelle begleitet. Es ist eben kein Förderwerkzeug, sondern es ist eine an der natürlichen und gesunden Entwicklung des Kindes eben angegliedertes Werkzeug. So, die Frage nach der Diagnostik. Ich bin mittlerweile, eigentlich war ich schon immer, als Förderlehrer ist das sowieso so, ich war immer der Meinung, je früher wir diagnostizieren, je früher wir, und das heißt nämlich, Diagnostik heißt eben auch, je früher wir unser Augenmerk, unser Bewusstsein dort zu diesem Kind hinlenken und wirklich phänomenologisch beobachten, wo könnte denn hier ein gewisses Problem beherbergt sein? Ja, was ist denn die Ursache, ja, für diese Lernverzögerung, Entwicklungsverzögerung, was auch immer da anfällt. Je früher wir das tun, desto schneller können wir in die Förderung eintauchen. Wie auch immer niederschwellig und zart und keimhaft diese beginnt, so können wir doch an den Kern der Sache heran und, wie ich schon sagte, phänomenologisch an das Thema herangehen. Und das heißt für mich überhaupt nicht, dass wir da mit Schubladen denken oder Klischees oder wie auch immer dann arbeiten, sondern wirklich versuchen, dem Kind in der Stelle wirklich zu helfen, dass es eben möglichst nicht, wie es eben auch offiziell heißt, im Sinne der Eingliederungshilfe zu einer seelischen Verletzung führt.
Mhm. Ja. Genau, weil man dann abwägen muss, was ist jetzt eigentlich, was wiegt schlimmer. Ne?
Wenn ich dann bei Sechst- und Siebtklässlern tatsächlich einen Antrag auf Eingliederungshilfe stellen muss, der sogenannte Paragraph 38a, dass man dem Kind zusätzlich helfen muss durch eine Teilhabassistenz oder außerschulischer Lernförderung oder Lerntherapie, dann ist uns einiges eben schon misslungen. Und ich möchte das gerne, dass wir das von Anfang an hier tun und am besten sogar schon in der Vorschulzeit.
Mhm. Ja. Das heißt, jetzt so eine Diagnose, LRS beispielsweise in der sechsten Klasse, würdest du jetzt als sehr spät erachten?
Das wäre sehr, sehr spät. Denn da frage ich mich, was ist denn in all den anderen Klassen passiert? Ja, wir fangen da sehr zart an in der ersten Klasse. Der Schreiberwerb ist nicht die Priorität zu Beginn der Schulzeit der Kinder. Ist auch wunderbar, dass sie erstmal in die Form, Zeichnen, Querstrich, Graphomotorik eintauchen können, ja, um dann irgendwann dann die Vokale kennenzulernen. Das ist ja auch eine wunderbare Qualität. Wenn ich aber schon in der ersten Klasse merke, hoppla, da erlebe ich ja bei jeder Stiftführung so eine Qualität von Verkrampfung oder das Kind kann es überhaupt nicht, die Feinmotorik hilft nicht, das Blöckchen ordentlich zu halten, dann möchte ich in der ersten Klasse das schon mal beobachten können und dann mit den KollegInnen so ins Gespräch kommen, zu gucken, wie können wir da helfen, damit es nicht zu den Punkten kommt.
Genau, weil diese Entschleunigung, die man ja eigentlich will und sich Zeit lassen, die ist ja wunderbar. So man muss es halt nur genau hingucken, dass nicht das, was eigentlich, wo eigentlich agiert werden sollte, gar nicht gesehen wird. So, ne? Also genau, dass man einfach genau hinguckt. Aber das ist ja, da hat er dann schon wieder mit einer Klassengröße zu tun und mit dem Schlüssel ein Lehrer, 28 Kinder. Und ich habe ja eingangs auch gesagt, LehrerInnenmangel trifft Waldorfschulen genauso wie alle anderen Schulen. Mhm. Quereinsteiger, das ist ja auch die Frage, wo kann man ansetzen, wo kann ich erwarten, dass das auch alles so gesehen wird? Also wie ist euer Weg hier, dass du es als Experte, sage ich jetzt mal, auch engmaschig siehst? Also gehst du regelmäßig dann in die Klassen, dass du genau sowas auch frühzeitig erkennst? Weil ein Klassenlehrer hat ja vielleicht so viel um die Ohren, dass er vielleicht dann doch das ein oder andere nicht sieht oder einfach auch nicht sehen kann aus Grund von fehlender Erfahrung oder so.
Genau, das kann ein Konglomerat an verschiedenen Aspekten sein. Ja, fehlende Erfahrung, auch wirklich tatsächlich pädagogische Arbeit, ja, dass das Zusammenhalten der Klasse
so viel Kraft kostet.
So viel Kraft kostet, dass man gar nicht so auf Einzelnen schauen kann. Absolut richtig. Und völlig verständlich übrigens auch für jeden Kollegen, der da versucht, in einer ersten Klasse die Rituale anzulegen, ja, die Abläufe anzulegen. Ja, das ist wirklich, das ist sehr, 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 sehr aufwendig. Gar keine Frage. Genau, deswegen ist es so, dass meine Kollegin und ich von Anfang an die Klassen begleiten. Und wir haben in unserem Stundenplan haben wir immer eine Zeit, und so ist es auch in meinem Stundenplan verankert, dass ich eine Stunde habe, in die ich dann hineingehen kann in die Klasse. Das geht durch alle Klassen von Anfang an. Und darüber hinaus, da kommt es immer wieder auch zu den Herausforderungen meines Stundenplans, dass ich auch manchmal längere Zeit in einer Klasse verbringen möchte. Das heißt also auch, dass andere Dinge manchmal ausfallen müssen, damit ich dann mal auch eine ganze Woche in der ersten Klasse sein kann, weil dort die eine oder andere Fragestellung aufploppt und besondere Beobachtungen nötig sind. Ja, das ist für uns wirklich ein Fokus, denn wir wollen wirklich im Sinne der Prävention möglichst früh agieren.
Also wir haben ja jetzt über Fächer gesprochen und haben uns jetzt auf Deutsch konzentriert. Jetzt gibt es ja noch das andere zentrale Thema Rechnen. Auch da gibt es ja den oder wird der Förderunterricht an Waldorfschulen angeboten. Wie ist es da?
Ja, das Thema des Rechenerwerbs, das ist komplexer. Wenn wir bei der Verschriftlichung wirklich das Handwerk der Schrift haben, dann sagt es erstmal gar nichts aus über meine ganze Gedankenwelt, über meine ganze Gefühlswelt, sondern ist wirklich schlicht und ergreifend das Werkzeug, nämlich die Schrift, wie ich meine Gedanken zu Papier bringe. Mhm. So, das ist eine ganz einfache Geschichte. So, und wenn ich das eben das Wort Baum nicht schreiben kann, dann kann ich es aussprechen, ich kann es fühlen, ich kann es malen. Und
es geht nur um es aufs Papier bringen.
Genau, mhm. Es ist eine Reproduktion meiner Gedanken. Mhm. Das ist leider bei der Mathematik etwas anders. Da muss ich in wirklich tiefgreifende Gedankenprozesse reingehen. Ich muss abstrakt denken können. Ich muss ein Mengenverständnis haben. Ich muss mich an Regeln herantasten können. Und vor allen Dingen, das wird bei diesen Intelligenztestungen immer als das sogenannte fluide Denken, das Denken um die Ecke, das muss mir zur Verfügung stehen. Sprich, ich habe eine Textaufgabe und ich werde konfrontiert mit einem Haufen Text mit unterschiedlichen Faktoren und am Ende soll ein Ergebnis aus diesen unterschiedlichen Faktoren zusammenkommen. Da muss ich viele, viele Kompetenzen haben, um dahin zu kommen. Mhm. So. Dieses gesagt zu haben, bedeutet, dass schon die Diagnostik, wenn ich herausfinden will, hat mein Kind, hat mein Sohn, meine Tochter eine Dyskalkulie, eine Rechenschwäche, muss ich wirklich durch eine sehr umfangreiche Diagnostik gehen. Und da kommen wir das, was ich eben sagte, mit der Überweisung zu einem Kinder- oder Jugendpsychologen. Die machen das dann. Mhm. Die testen diese verschiedenen Säulen der Kompetenz, die zu einer Rechenmöglichkeit kommt. So. Die Schullandschaft weiß natürlich selbstverständlich auch um diese Schwierigkeiten und unser Schulgesetz und unsere Schulbedingungen haben darauf keine Antwort. Mhm. Und da muss ich auch ganz selbstkritisch für uns als Waldorfschule genau das auch sagen, auch wir haben da noch keine gute Antwort drauf. Nämlich es ist so, dass man im sogenannten Primarbereich, Klasse 1 bis 4, kann man den Kindern über Nachteilsausgleiche und Nachhilfeunterricht bzw. Förderunterricht das ganze Thema Mathematik nahebringen und noch unterstützen. Ab der weiterführenden Schulen, ab Sek 1, ist das vorbei. Mhm. Dann müssen die Kinder schwimmen. Da müssen die Kinder irgendwie, die Schülerinnen müssen klarkommen mit dem, was curricular ansteht. Mhm. Und da sind auch die Schulen nicht mehr verpflichtet, irgendwas zu tun.
Das heißt, sie müssten jetzt keinen Förderunterricht anbieten?
Nein,
oder die dürfen gar nicht.
Gibt's gar nicht, nein. So, und wir haben uns auch, deswegen sage ich auch ein bisschen selbstkritisch, wir haben uns auch ein bisschen sehr eng an diese Gesetzeslage auch gehalten, auch im Sinne von Ressourcen. Mhm. Denn wir haben in unserem Förderbereich hier so unglaublich viel damit zu tun, diese Teilleistungsschwäche der Verschriftlichung zu bearbeiten und dort den Kindern gerecht zu werden, dass das Thema der Dyskalkulie-Förderung einfach ein wenig zu doll hinten rüberfällt. Wir sind aber daran, das zu ändern. Und gerade der Bedarf in den unteren Klassen, wo wir übrigens auch per Schulgesetz auch verpflichtet sind, Angebote zu schaffen, dieses aber immer jetzt so eben beschrieben haben, dass wir es gar nicht leisten können aus den Ressourcen, die wir haben. Ja, und da müsste man jetzt auch mal über das Thema Ersatzschulfinanzierung auch sprechen. Das ist auch nochmal ein großes Thema, welche Ressourcen uns da auch zur Verfügung stehen tatsächlich. Wir sehen den Bedarf, gerade in den unteren Klassen, den Kindern da auch noch Hilfestellungen anzubieten. Bedeutet aber, dass wir ein bisschen von der Ressource LAS abgeben müssen, um das zu tun. So, und da sind wir gerade konzeptionell hier auch am Arbeiten, hier in der Schule, wie wir an der Stelle auch gut diese Ressource zur Verfügung stellen können.
Jetzt hast du Ersatzschulfinanzierung angesprochen. Wäre das für dich wichtig, dazu was zu sagen?
Ja, ist vielleicht in aller Kürze. Es ist ja so, dass die staatlichen Träger, jede Grundschule, jede weiterführende Schule, meistens ist das auch stark verankert in den Haupt- und Realschulen, weniger im Gymnasialbereich, dass diese sogenannten regionalen Beratungs- und Förderzentren diesen Schulen zur Verfügung stehen, um genau diese Arbeit zu leisten, die ich hier mache. So, auch im Bereich, ja, in der Grundschulbereich, dem Thema der Dyskalkulie. Wir waren in den letzten 20 Jahren nicht gut auf der politischen Ebene, wenn es immer zu jedem Zeitpunkt eben in diese Ersatzschulfinanzierungsdebatten ging und in den Verhandlungen ging, diesen Bereich, diesen wichtigen Bereich der Teilleistungsschwächen proaktiv in den Vordergrund zu stellen. Übrigens, Klammer auf, auch den ganzen das Thema Inklusion, Klammer zu. Mhm. Wobei das ein etwas anderes Thema von der Finanzierung ist. So, wir müssten das in der Waldorfschulbewegung in den nächsten Jahren, müsste uns gelingen, andersrum formuliert, das mehr in den Fokus zu setzen, damit wir uns auch nicht länger darauf ausruhen können, na, dafür gibt es kein Geld. Mhm. Ja? Mhm. Denn das ist für uns alltäglich in unserem Haushalt immer wieder eine Herausforderung, ja, so Menschen wie mich überhaupt zu finanzieren. Mhm. Das ist, dafür gibt es eigentlich kein Budget, weil es gar nicht dieses Fach gibt an einer Schule. Mhm. Ja, sondern aus diesen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, aus diesen Überschüssen, den vermeintlichen, in Anführungsstrichen, leisten wir uns diesen für an unserer Schule gut situierten Förderbereich.
Mhm. Genau. Und da muss ich ja was tun, weil das wird ja nicht weniger, es wird ja eher mehr, oder? Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Du bist ja seit 8 Jahren jetzt hier an der Schule, was du da beobachtest.
Es ist
eine Tendenz.
Ja, eine Tendenz eindeutig steigend, mhm. gar keine Frage. Und zwar nicht nur in dem Erwerb der Schriftsprache oder im Erwerb der Rechenkompetenzen, sondern auch in dem ganzen Thema der emotional-sozialen Integration. Das ist ein Riesenfeld, was wir überhaupt noch nicht angesprochen haben. Ergo, viele Schulen versuchen das jetzt zu beantworten in dem Thema, dass sie sagen, okay, wir brauchen einen Schulsozialarbeiter. Mhm. Ja, das ist genau dieses Feld. Das ist ja auch nochmal ein ganzes Thema für sich. Mhm. Ja, was auch wir versuchen hier zu beantworten, indem wir auch einen Schulsozialarbeiter an unserer Schule hier eingestellt haben.
Immer mehr Kinder und Jugendliche brauchen zusätzliche Unterstützung beim Lernen, vor allem beim Schreiben und Rechnen, aber auch im sozialen Bereich. Darüber sprechen wir dann ausführlich in Teil 2 dieser Episode von Tafeltalk, der Podcast. Danke erstmal bis hierhin. Henning Münstermann, Förderlehrer an der Freien Waldorfschule Wetterau.
Vielen Dank, Nina.